Willkommen bei Abseits des Mainstreams, der Boutiquen-Podcast. Hier geht es um die Menschen hinter den Fondsboutiquen, ihre Geschichten, ihre Motivation und was sie antreibt. Entdecke, wie persönliche Erlebnisse Investmentstrategien beeinflussen und lass dich von spannenden Lebenswegen inspirieren. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Abseits des Mainstream. Mein Name ist Stefan Schmidt und auch heute habe ich wieder einen interessanten Gast und meine Leitungen gehen hoch in den Norden zu Andreas Schubert. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo lieber Stefan, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Andreas Schubert hat schon einige berufliche Stationen durchlaufen. So hat er unter anderem schon als Portfoliomanager bei der Hamburgischen Landesbank, bei der HSH Nordbank, bei Warburg Invest und bei Signal Iduna gearbeitet. Heute ist er Portfolio-Manager bei Aliad Asset Management GmbH und managt Portfolios weltweiter Mikro-, Small- und Midcaps anhand von Patentdaten sowie value-orientierten Kanngrößen. Ich bin mal ehrlich, als ich gehört habe, dass man Portfolios anhand von Patentdaten gestalten kann, hatte ich das Vorurteil, einen detailverliebten, doch eher sach- und introvertierten Menschen ins Gespräch zu bekommen. Doch schon bei unserem Vorgespräch, er lacht schon, hatten wir sehr viel Spaß. Denn uns verbindet die Musikerleidenschaft und wir beide geben gern den Rhythmus vor. Ich als ehemaliger Schlagzeuger und Andreas als noch aktiver Bassist in einer Rammstein-Coverband. Weiterhin ist er gern gesehener Moderator bei Music Festivals. Wie man den Spagat vom Rampenlicht zum Wälzen von Patentunterlagen hinbekommt und was dieser Ansatz dann dem Kunden bringen kann, das erzählt uns Andreas hoffentlich in den nächsten Minuten. Deswegen freue ich mich auf unser Gespräch und sage nochmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank. Danke für die tolle Einleitung.
Sehr gerne. Ja, Rammstein-Coverband am Wochenende und dann am Montag der Patentordner auf dem Tisch. Ja. Wie bekommt man denn diesen Spagat hin?
Ach, so groß ist er nicht. Also zum einen bist du als Portfolio-Manager immer auch so ein bisschen Vertriebler in eigener Sache und musst dich und deinen Ansatz präsentieren. Bei mir geht es vor allem auch darum, unsere kleine Gesellschaft hier in Hamburg bekannt zu machen. Denn das, was wir machen, ist schon recht unique. Und darum geht es jetzt erstmal, das so bekannt zu machen vor allem. Und auf der anderen Seite im Rampenlicht zu stehen, das gehört zum Beruflichen genauso dazu wie halt auch in der Musik. In der Band muss ich fairerweise sagen, es ist die zweite Reihe. Also ich bin nicht bei jeder Kasperei, die dort passiert, im Front mit dabei, sondern stehe neben dem Schlagzeug. Und es ist schon auffällig genug, was wir da machen, aber das macht schon Spaß. Und genauso ab und zu mal als Moderator unterwegs zu sein, erlebt man schon ein bisschen was. Ein bisschen Ausgleich muss sein. Und bei mir war es vor ein paar Jahren so, dass ich dachte, fängst wieder an mit Sport oder zweite Band. Zwischenzeitlich waren es sogar drei. Die Entscheidung ist damit gefallen. Der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad macht sie auch ein bisschen sportlich, aber die Musik ist schon eine echte Leidenschaft und der Kapitalmarkt halt genauso. Und das ist die Verbindung. Man sollte schon das machen, wo das Herz dafür schlägt, wo halt die echten Leidenschaften liegen. Das ist Musik, das sind die Märkte und da haben wir eine ganz eigene Story zu erzählen. Und da ist unser Elevator-Pitch, wie es so schön heißt, auch ein ganz, ganz schneller, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich.
Ja, also Leidenschaft, ein großes Wort, wie ich immer finde. Ich glaube, viele Menschen sind einfach auf der Suche nach ihrer Leidenschaft, also was irgendwas zu finden, wo ihnen das Herz aufgeht. Du scheinst es ja sogar doppelt gefunden haben zu haben, einmal musikalischen und dann natürlich auch im beruflichen. Aber nehmen uns erstmal noch mit auf die Bühne, weil ich weiß ja von selber, von damals, wie einen so ein Auftritt aufpeitschen kann. Jetzt macht ihr ja was ganz Spezielles auch. Also ich habe mir zwei, drei Videos angeschaut, die du mir im Vorfeld die Links geschickt hast. Also ihr macht ja da richtig auch Feuer, je nachdem, was halt erlaubt ist, klar. Ihr schaut annähernd aus wie Rammstein, ist ja schon was ganz Spezielles. Und die Fans von Rammstein, so habe ich mir sagen lassen, sind ja auch ganz speziell. Also wenn du jetzt da auf der Bühne stehst, diese ganzen Glückshormone freigeschüttet werden, also was macht das mit einem? Also kann man das tatsächlich auch mit der Arbeit vergleichen, wenn man mal, ich sag mal, einen Big Point als Anlagetreffer erzielt hat?
Ja, irgendwo schon. Also zum einen ist es halt wirklich disziplinierte Arbeit. Davor wie danach und die Leidenschaft, die teilen wir alle. Wenn ich alleine denke, wie aufwendig die Programmierung des Lichts ist und das macht unser Schlagzeuger, der sitzt da wirklich Stunden und kümmert sich darum. Da haben wir inzwischen, oh, ich weiß gar nicht genau, wie viel, 100 Kanäle, weit über 400 Kanäle, die einzelne Lichtsignale halt dann auf die Bühne bringen, auf verschiedene, ja, ich sag mal so Strobo-Blitzlichter oder auf irgendwelche anderen LED-Panels oder eben auch auf die Flammenwerfer. Das ist schon wirklich, da sind wir alle mit viel Leidenschaft dabei. So beim Auftritt ist es so, zum einen musst du halt diszipliniert aufpassen, was du da machst. Und gerade für mich, also ich sehe ja jetzt nicht gerade aus wie einer, der da hingehört sozusagen, heißt es eben, ich komme mit Kontaktlinsen nicht klar, ich brauche dann eben eine dunkle Brille, dass es eben halbwegs noch cool aussieht und ein bisschen Theaterschminke und dergleichen gehört natürlich auch dazu. Aber ich stehe halt im Stockdunklen, krieg den Einzähler und dann beginnt das Lied und ich muss im Dunkeln anfangen zu spielen und werde dann im Zweifel geblendet von einem Strobo-Blitzlichtgewitter. Also muss sofort da sein und diszipliniert spielen, worum es geht. So, da arbeite ich nach wie vor noch dran, das noch zu perfektionieren. Und irgendwann bist du halt dann schon drin, bist im Flow und kriegst auch mit, was macht das Publikum und guckst mal rüber und du wirst ja nicht immer nur vom Feuer geblendet. Man sieht schon einiges. Das ist dann so das Schöne, wenn dann das Ganze beginnt zu fließen und so die Interaktion läuft und du mehr mitbekommst. Das ist in der Moderation einfacher, wenn du da ein bisschen was erzählst, die Leute bei Laune hältst, siehst du natürlich die Rückmeldung sofort. Da nicht. Und als Fondsmanager siehst du die Rückmeldung halt auch nicht sofort, sondern eher daran, dass die Performance dann hoffentlich dann ja, himmelwärts steigt, Geld verdient wird und Mittel dazukommen. Das ist so das, was wir zeitversetzt dann eben sehen. Und das ist so ein bisschen die Parallelität. Ich sag mal ähnlich, es ist nicht anders, auf der Bühne zu stehen und einen tollen Act ja, kündigen oder einen Support anzukündigen. Wie im nächsten Jahr Johannes Oerding, der wird 2 Tage da sein bei einem Festival, das ich moderieren darf, als beim Fondskongress eine Rede zu halten oder irgendwo anders einen Vortrag zu halten. Und das hilft, sicherer zu werden, souverän dort aufzutreten. Und das, ja, ist so ein gewisses Bindeglied, sag ich mal, in der Art und Weise der Vorbereitung und es dann auch durchzuführen. Im Tagtäglichen sind natürlich Anlageentscheidungen was ganz anderes, aber unser Aufgabenfeld ist sehr, sehr breit und gerade in einer kleinen Firma ist man halt auch ja, gehalten, viele Aufgaben dann zu erfüllen, beziehungsweise hat die Freiheit, sich viele Themen zu nehmen. Und da bin ich sehr froh, dass ich bei uns LinkedIn sehr intensiv bespielen darf, dass wir heute diesen Podcast zum Beispiel machen, aber trotzdem auch über die Portfolien bei Einzeltitel geredet wird und wir ja das ganz normale Handwerk eben genauso in Personalunion machen. Das wäre beim großen Haus anders.
Sehr schön, ja. Also schöne Vergleiche und du hast es gesehen, ich habe teilweise das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen, weil ich natürlich wieder in meine Zeit zurückkatapultiert wurde. Wir waren aber die ganz Lieben und haben nur Schlager gecovert, ja. Also da ging es etwas harmloser zu, wobei auch da hatten wir eine spezielle Fanbase. Das waren immer tolle Auftritte, die wir hatten und haben durften. Ne? Ja, nehmen uns doch mal mit jetzt Montagmorgen wieder. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich gebe das mal zu, ich habe das jetzt das erste Mal gehört, dass man ein Portfolio auch anhand von Patentdaten ausrichten kann. Ja? Also marschierst du da ins Patentamt und guckst, welche Startups gibt es denn wieder, was haben die für Patente angemeldet, und wie investieren wir daraufhin? Wie schaut so die klassische Arbeit von dir aus dann?
Also die Vorarbeit war tatsächlich über mehrere Jahre, dass wir eine Datenbank aufgebaut haben, wo wir von den Patentämtern weltweit, im Europäischen Patentamt, aber auch von lokalen Patentämtern die Daten zusammenbekommen haben, viel Nachbearbeitung notwendig war und wir diese Grundgesamtheit von inzwischen über 150 Millionen Einzelpatenten halt haben, darauf zugreifen können und sehen können, wie sind dort Querverweise, was können wir daraus ziehen. Vielleicht ganz kurz die Basisidee, die ist nämlich folgende und das ist der sogenannte Elevator Pitch. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gern, aber die Idee finde ich gut, zu sagen, ich muss einen Ansatz, der gut ist, eigentlich erklären können in der Zeitspanne, die ein Fahrstuhl in einem Hochhaus braucht. So, jetzt fangen wir mal an, die Tür geht zu, wir fahren unten los. Unsere Idee ist folgende. Wenn Unternehmen sich einen Wettbewerbsvorteil über Forschung und Entwicklung erarbeitet haben, dann wollen sie sich diese Ideen schützen lassen, damit kein anderer das so schnell kopieren kann. Dafür nehmen sie Patente bzw. reichen Patentierung ein. Mit diesem Wettbewerbsvorteil sollte an sich auch das Unternehmen dann besser laufen, Geld verdienen und die Aktie outperformen. So, wir sind jetzt im dritten oder vierten Stock, Elevator Pitch ist erledigt. Also die Idee ist wirklich, deswegen stimmt auch, ich nehme gerne die Überschrift Fonds für die Wissensgesellschaft, stimmt auch die Idee zu sagen, dort, wo eben Wissen aufgebaut wird und geschützt wird, dort sollte der Vorteil sich auch auswirken. Das machen wir. Es ist nicht Natur der Sache, dass es von alleine kommt. Es muss auch noch im Unternehmen betriebswirtschaftlich gut laufen. Also die Finanzen müssen stimmen, das Unternehmen im Idealfall wachsen und solche Titel suchen wir dann aus. Das ist nicht jeden Montag dann der Fall, dass wir das Portfolio komplett drehen, sondern es gibt normalerweise einmal im Jahr neue Patentdaten. Also wir haben am Jahresanfang dann im ersten Quartal relativ viel an Anpassungen oder viel zu tun und zu beobachten, welche Werte wir haben wollen. Im Jahresverlauf gibt es gewisse Veränderungen. Es gibt natürlich tägliches Risikomanagement. Die Werte bewegen sich und man muss agieren. Genauso wie sich die Mittel im Fonds ja bewegen und Anpassungen notwendig sind. Im Kern ist es eben tatsächlich mit der groben Anpassung, wenn neue Daten kommen, notwendig und dann halt im Verlauf die entsprechenden Anpassungen. Denn der Wettbewerbsvorteil, der Wissensvorteil heißt eben nicht, dass das Unternehmen sehr, sehr gut läuft. Solche Beispiele haben wir gesehen mit zum Beispiel in Deutschland Leonie, die eben mit einem wirklich sehr, sehr interessanten Patentportfolio leider dann eben abrutschten. Oder aktuell, das ist so ein Wert im Portfolio, bei dem wir auf den Turnaround halt hoffen. Die Technologie stimmt, Wettbewerb ist hart. Das ist GoPro. Die GoPro-Kameras, die kennen wir alle. Ja, nur dass eben die Preise eher aus Asien so ein bisschen von Konkurrenzprodukten bedingt niedrig gehalten werden und irgendwie das Ganze noch nicht anfängt zu ziehen. Wir haben sie noch mit einem ganz kleinen Gewicht. Aber das ist so ein Beispiel eben dafür, dass es eben kein Selbstgänger ist. Bei anderen Unternehmen ist das der Fall und die Riesen kann man sich auch vorstellen. LG und Samsung haben natürlich beispielsweise unglaublich viele Patente. Sind für uns nicht im Fokus, weil wir sagen, wir gehen in die zweite Reihe. Wir nehmen kleine Werte, denn für ein kleines Unternehmen sind die einzelnen Patente viel, viel wichtiger, als dass bei LG von 120.000 auf 120.001 noch eins dazukommt. Und daher ist dort der Hebel größer. Es ist auch weniger der schnelle internationale Floh des Geldes dort. Und damit haben wir den Punkt für uns, wo wir sagen, das ist ein interessanter Satellit, wie man ja heute sagt, eine interessante Anlagestrategie zu den großen Indizes, die ja auch zum einen gut laufen und halt die Mittel anziehen, die Passivmittel vor allem anziehen der vielen Sparer, aber auch von Institutionellen, sagen wir, so, da haben wir bei kleinen Werten viel Know-how. Wir haben dort wenig Spekulationen drin, sondern eher langfristig agierende Investoren und sehen dort auch eine sehr faire, sehr gute Bewertung. So, das war jetzt ein bisschen mehr ausgeholt, verzeih es bitte, lieber Stefan. Aber es
Alles
ist
gut.
halt auch ein bisschen notwendig. Ne? Das
Ja.
eine ist die Idee und das andere ist dann halt, wie man damit umgeht.
Ja.
Und der Umgang ist das, was eben auch sehr, sehr wichtig ist. Die reinen Patentdaten, die sorgen noch nicht dafür, dass man halt Outperformance hat.
Ja, ich stelle mir das nämlich sehr, sehr schwer vor, weil man muss ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ist das Patent, also du sagst, einmal im Jahr kommen dann die Daten von den Patentämtern, also ist das Patent auch wirklich zukunftsfähig und nicht nur das, sondern findet es ja auch seinen Markt, weil ich meine, Steve Jobs, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel, ist damals das Risiko eingegangen und hat gesagt, ich bringe jetzt die Taschenbibliothek der Musik, bringe ich zusammen mit einem Telefon. Und im besten Fall kann man dann damit auch noch ins Internet gehen. Er hätte ja auch kläglich scheitern können, ja. Und jetzt sitzt du da, damals war es ja noch keine so große Firma und musst entscheiden, ist es jetzt zukunftsfähig oder nicht, ja. Und hast vielleicht dein altes Nokia-Handy noch da, wo der Akku zwar 4 Wochen hält, aber du halt noch nicht damit ins Internet kannst und deine E-Mails abrufen kannst. Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Was für Daten schaut ihr euch denn da noch an? Weil ich kann mir vorstellen, da ist auch ganz viel Gefühl mit dabei, ja. Ob so eine Firma mit dem Patent dann wirklich durchschlagenden Erfolg hat oder eben nicht.
Ja, und weil die Welt so groß ist, weil es so viele Titel sind, die Patente haben. Also fangen wir erstmal anders an. Was haben wir denn alles nicht? Wir haben keine Finanztitel, da gibt es wenig an Patenten. Wir haben im Energiesektor sehr, sehr wenig bei Versorgern. Rohstoffe, da gibt es schon mehr, die sogenannten Advanced Materials, da gibt es auch Patente. Aber bestimmte Branchen sind bei uns halt nicht vertreten, wie halt die Finanzen. So, wir schauen bei den Patenten vor allem darauf, sind die wirklich von einem Interesse? Und das kann man natürlich mit sehr viel Aufwand und Meinung und Analyse machen. Funktioniert nicht, weil die Welt zu groß ist. Wie gesagt, 150 Millionen bei uns in der Patentdatenbank. Heißt, wir müssen irgendwie schauen, was sind geeignete Indikatoren, die zeigen, das Patent ist irgendwo von Interesse. Wir versuchen nicht, dem Patent einen Wert beizumessen, sondern wir schauen, ist es in seinem Sektor, ist dieses Patent vernetzt mit anderen? Das ist der wichtigste Indikator. Die Patentschriften sehen weltweit alle gleich aus und das Patentamt macht viel mehr als nur zu prüfen. Das wird fortlaufend ergänzt. Um Verweise, das bestehende Patent bezieht sich auf welche Erfindung, die es schon gibt. Und im Verlauf wird ergänzt, was kommt folgendes, was sich darauf wiederum bezieht, was sind in der Fachliteratur, also im Nicht-Patentbereich, in der Wissenschaft, Artikel, die sich damit beschäftigen. Also es wird ein richtig umfangreiches Paket, sag ich mal. Und wir suchen genau diese Querverweise. Wo wird was miteinander zitiert? Wenn das der Fall ist, dann muss es von Relevanz sein in seiner Industrie. Für uns der wichtigste Indikator, wie vernetzt sind die einzelnen Technologien, dann muss es von Interesse sein. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel, gibt es rechtliche Angriffe. Ein Unternehmen greift nur ein Patent an, weil es dort halt auch wirklich einen ökonomischen Wert drin sieht. Und auch das ist ein Indikator, der dafür spricht. Davon haben wir einige mehr, viele aus der Patentschrift heraus, sodass wir quantitativ uns dem Ganzen annähern, ein Ranking entwickelt haben, wie wir unter technologischer Sicht die Unternehmen einschätzen. Und das eben dann anpassen, um Größen, also dass wir eben nicht nur die riesigen Unternehmen ganz oben haben, dass wir anpassen, um auch ein bisschen Finanzkennziffern. Aber im Wesentlichen ist erstmal Technologie-Ranking und damit haben wir sehr viel kleine Werte oben, sehr, sehr viele aus Japan. Wir gleich noch drüber sprechen. Japan ist ein ganz großes Thema für uns an der Stelle. Und mit dieser Annäherung gehen wir dann an die Top, ich sag mal 10, 5%, je nachdem, wie wir das Ganze steuern wollen, heran und schauen dann tiefer auch ins Unternehmen rein. Der Quell ist jedoch, ist dieses Patentportfolio, die meisten Unternehmen haben ja hunderte, teilweise tausende Patente, ist das von Interesse im Sektor? Und das ist schon ein verlässlicher, ganz guter Indikator. Und damit fällt auch vieles raus, was wir nicht haben. Ich stelle dir jetzt mal eine Schätzfrage. In der Brille von Apple, in diesem wunderbaren neuen Instrument, wie viele Patente meinst du sind dort drin?
Boah, ich meine, ich hätte es sogar gelesen, aber ich habe die Zahl komplett vergessen. Also, ich schätze jetzt mal, dreistellige war ich so 200.
Ja, kannst du noch eine Null dranhängen und es reicht nicht. Es sind 5000.
Boah,
Und
ja.
das ist so faszinierend, wie sich das dann eben fortsetzt in einem Produkt. Das ist auch nicht alles nur natürlich von Apple. Wir haben zum Beispiel einen Wert, finde ich, also in Japan kennt man kaum die Werte, die wir haben. JVC, Kenwood kennen wir alle. Wenn wir nur an altes Autoradio denken oder an einen Kassettenrekorder von früher. Gab es auch tolle Patente damals. Ich habe mir jetzt gerade einen gegönnt von 1981 und wollte unbedingt wissen, was machen die denn anders im Raumklang? Jetzt weiß ich's und war ziemlich begeistert. Was ich erzählen wollte ist, die sind natürlich immer noch aktiv und ein toller Aktienwert. Die haben zum Beispiel ein Patent dafür, ganz banal, wenn ein Kopfhörer, die haben auch kleine In-Ears, wenn die rausfallen, dann leuchten die einmal auf. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber ist ein Feature, finde ich schon ganz nett. Findet man wahrscheinlich auch in anderen Produkten. Und haben dann Technologien entwickelt, die sich ganz woanders wiederfinden. Weit bevor bei Adobe das Thema KI weiter ausgerollt wurde, hatten die schon Patente für Studiotechnik. Und man konnte dort eben in die Software eingeben, macht das Lied 30 Sekunden länger, ich hätte gerne noch ein Solo. So. Und dann wurde das eben von der KI dazu geschrieben. Wie gesagt, vor Jahren schon. Jetzt ist das alles einfacher, auch über frei zugängliche Möglichkeiten da oder zum Beispiel über Adobe. Und da vermutet man es nicht unbedingt. Sind aber letzten Endes Lizenzen, die man braucht in ganz unterschiedlichen Produkten. Für manche ist es auch ein Teil des Geschäftes, die Lizenzierung, die Lizenzeinnahmen im Geschäftsmodell als Einnahmequelle auch stark mit dabei zu haben. Da spricht man gerne von sogenannten Patenttrollen und das hat dann gleich so einen Negativ-Touch. Sehe ich eigentlich nicht so, vor allem dann nicht, wenn dort die Patente selbst, die Erfindung selbst entwickelt wurden. Das findet man im Mobilfunkbereich zum Beispiel sehr häufig. Ist auch einen sehr interessanten Wert InterDigital, den wir lange haben. Da muss ich immer an Wall Street denken, an den Film. Der Erfinder war quasi, ich sag mal, auch ein Spekulant an der Börse und ist halt in den 70ern dann gerne auch am Strand gewesen, wo er in Amerika halt gelebt hat. Dachte, wieso kriege ich von hier aus jetzt meine Order nicht platziert? So, man hat noch vor Augen Michael Douglas, der als Gordon Gekko da halt mit diesem riesigen Handy da steht und Geld schließt sich morgens um 5 Uhr oder wann er auch immer Bud Fox anruft. So, und was der gute Mann, der Gründer von InterDigital hinbekommen hat, ist, dass er die Technologie entwickelt hat für den ersten Pager. Ja, so kennen wir vielleicht noch als in der Größe von der Zigarettenschachtel, einem kleinen Gerät, das einfach nur Daten empfangen konnte. Es konnte nicht senden, es konnte empfangen. Und damit hat er Börsenkurse bekommen und er hat es aber in beide Richtungen hinbekommen. Das Konsumentenprodukt war dann nur einseitig, aber was er hinbekommen hat, war dann eben eine Funkleitung zu seinem Broker und hat seine Orders platziert vom Strand aus, von wo auch immer. Und der hält heute immer noch und forscht auch weiter Patente im Bereich 5G und aufwärts weiter in Funktechnologien. Und die braucht eben jeder Mobilfunkbetreiber, jeder, der ein Handy produziert, muss dort eben sehen, dass er rechtlich sauber unterwegs ist. Und das bedeutet Lizenzeinnahmen für InterDigital. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man eben aus Patenten auch ein Geschäftsmodell machen kann. Gerade da finde ich es alles andere als verwerflich, denn es sind ja Erfindungen der Gründer selbst.
Absolut. Ja, es ist ja, Sie haben eine Not erkannt, sage ich mal. Jetzt bleiben wir beim Gordon Gekko, ja, und er wollte eine Lösung dafür haben. Da entstehen Patente. Und das ist ja ein super spannender Markt. Du hast jetzt gerade Japan angesprochen und ich bin ja nur ein Endanleger, ja, das habe ich jetzt ein bisschen aufgehört, weil was man uns so glauben macht, ist ja die Wirtschaft in Japan seit Jahren, ich will jetzt nicht sagen tot, aber so ein bisschen linear, gleichmäßig, ja. Und jetzt habe ich aufgehört, weil du gesagt hast, da findet gerade in Japan sehr viel statt. Also sind die zurück zu alter Stärke gekommen oder sind sie einfach weiterhin kreativ, aber die Patente schlagen im Moment noch nicht so durch?
Das Interessante dort ist die zweite Reihe. Und dort
Hm.
tummelt sich kaum jemand. Also tummeln im Sinne von, gibt es dort eben Fonds in der zweiten Reihe. Da wurde eher mal geschlossen, teilweise weil das Volumen runterging,
Ja.
teilweise weil die Leute dann nicht wirklich Geld verdient haben. Mit unserem Ansatz auf die zweite Reihe zu gehen, Unternehmen, die stark sind im Bereich von Patenten, also innovativ sind, die wenig verschuldet sind. Das ist halt ein Kriterium, was Japan in Gänze hat. Also es ist so, etwa 40, 45% der Unternehmen hat dort mehr Cash als Schulden oder hat halt gar keine Schulden. Bei den kleinen Unternehmen sind es noch mehr als die Hälfte sogar. Heißt, du hast dort sehr, sehr gesunde Finanzen, Unternehmen, die innovativ sind, weil sie es in dieser Volkswirtschaft sein müssen. Deswegen ist das eine gute Blaupause für Deutschland oder für Europa. Die Gesellschaft überaltert dort schon länger. Die sind uns in der demografischen Entwicklung um einiges voraus. Sie haben kaum Rohstoffe. Sie haben anders als wir in Deutschland noch weniger landwirtschaftliche Nutzfläche. Also es muss alles sehr effizient passieren. Es muss sehr nachhaltig passieren. Auch da sind sie Nachhaltigkeitsvorreiter, weil sie einfach mit diesem Flecken Land, was sie da haben, weiter wirtschaften müssen. Und das kann nicht, der Acker kann nicht den Bach runtergehen und ist nicht mehr bewirtschaftbar. Sind sie dort, und das gilt für die Industrie genauso, Insellage, in der Pflicht, wenn man dort was erreichen will, halt innovativ zu sein. Das ist ihnen gelungen, nicht nur in den 70er, 80er Jahren, als halt wirklich der Hype war, auch bei den großen Marken, die wir aus Japan kennen, gerade im Unterhaltungselektronikbereich, sondern auch jetzt. Und was wir feststellen, ist, dass wir mit unserer Art und Weise vorzugehen, dort so viele Unternehmen haben, die seit langer Zeit gut performen. Es ist für uns der beste Markt. Also ich habe mal geschaut, seitdem wir den Fonds managen, seit 2015, also das komplette Jahr, da sind wir jetzt bei 9,3 Vierteljahren insgesamt, ist der japanische Bereich, wie du sagst, insgesamt, wenn ich mir den Nikkei angucke, über jetzt mehrere Jahre seitwärts gelaufen. Über die ganze Zeit 6,4% per anno. So, wir sind bei fast 15% per anno. Und das geht fast wie eine Linie gezogen hoch. Ich bin immer vorsichtig, wenn jemand aus seinem Ansatz einen Teil rausrechnet. Wir haben aber jederzeit zwischen 35 und 55 Werte dort gehabt. Das heißt, so viele Aktien, wie manche Publikumsfonds überhaupt im Bestand haben, hatten wir jederzeit. Deswegen bin ich einfach mal mutig und verwende die Zahlen. Und es ist im Grunde sogar egal, habe ich Kosten drin, habe ich in dieser Rechnung nicht, habe ich geringe Kosten drin von einer institutionellen Tranche, die der Privatkunde gar nicht bekommt, habe ich hohe Kosten drin. Es ist egal. 6,4 versus 15 ist so weit auseinander. So kann mich eigentlich niemand der Beteiligten mit hohen Gebühren erfreuen, als dass das nicht irgendwie auseinandergehen würde, so weit. Und das gilt auch für kleine Aktienwerte auf Indexbasis. Also wenn ich mir vom größten Indexanbieter anschaue, wie dort der japanische Markt gelaufen ist, dann ist der etwas mehr, das ist irgendwo so bei circa 7, 7,5, aber eben nicht 15. So, und da fühlen wir uns bestätigt, weil wir eben genau die Unternehmen heraussuchen, die mit ihrem Vorlauf auch was anfangen, die gesund sind in den Finanzen und die werden irgendwann entdeckt oder die verdienen erstmal unauffällig Geld. Das ist es. Also wenn man einkategorisiert, gibt es eine große Gruppe Profitable Tech, also wirklich Technologieunternehmen, die auch Geld verdienen. Unprofitable Tech ist so das, ich mag die englischen Worte nicht, aber das ist so das, was so die letzte Zeit immer beobachtet wurde. Gibt es einen Index von Goldman Sachs und es war der Hype, die Titel zu haben im IT-Bereich vor allem, die halt auch kein Geld verdienen, weil das die sind, die ja durch die Decke gehen werden. Das war lange Zeit auch so, bis sie mit dem Zinsanstieg halt massiv Probleme bekommen haben. Gucke ich mehr auf die Unternehmen, die auch Geld verdienen, und das tun wir, dann ist das dort sehr, sehr erfolgreich. Wir haben auch uns gefragt, warum ist das gerade dort so erfolgreich und bei anderen Regionen lief es in den letzten Jahren nicht immer so gut, bei uns auch im Fonds. Und haben im Grunde nicht den Gesamtprozess neu erarbeitet, angepasst, sondern haben überlegt, da wo es gut läuft, was sind denn die Ursachen? Und das rollen wir jetzt auch ein Stück weit weiter aus. Also werden künftig, wir haben sehr viele Unternehmen auch gehabt, die ja so Innovationssprünge bedeuten oder bedeuten können. So von den plakativ bekannten wäre sowas wie Tesla, haben die Welle eingeleitet zur Elektromobilität. Das gibt es auch im Bereich der kleinen Unternehmen. Davon hatten wir relativ viele. Wir werden den Fokus, was nicht heißt, dass es um große Stiftungen geht, aber wir werden mehr in die Richtung gehen, Unternehmen, die auch an der Stelle Geld verdienen. Denn das ist das, was Japan gezeigt hat und was es dort geholfen hat. Das Portfolio bedeutet das wenig Anpassung. Es ist nur von der Fokussierung her eine Lehre daraus. Und das gilt dort über alle Branchen hinweg. Wir haben dort Anbieter, die Patente haben für irgendwelche Schellen, für kleine Bauteile, die sich aber überall in Geräten wiederfinden. Und wir haben eben auch spannende Technologien. JVC Kenwood ist einer von wenigen Namen, die man tatsächlich kennt. Und vor der Aktie habe ich inzwischen auch ein bisschen Angst. Ich habe die bei der Welt vor 2 Jahren mal genannt im Podcast. Und zwar für das Jahr 2023. Da haben sie sich verdoppelt. Kam auch von der Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis war bei, ich sag mal, circa 4. Also so günstig wie heute die verprügelte Automobilindustrie in Europa, vor allem in Deutschland. So im Jahr drauf, 2023 verdoppelt, 2022 war das schon auch verdoppelt. Und wenn wir uns dieses Jahr jetzt angucken, ja, die stehen jetzt bei plus 90%. Wir haben sie im Fonds deutlich reduziert, weil irgendwann man einfach Gewinne mitnehmen muss, beziehungsweise die Gewichte halt auch zu groß werden. Und haben immer dann, wenn das Gewicht so Richtung 1% ging, Anpassung vorgenommen und immer Gewinne realisiert. Aber die Aktie läuft und läuft. Wir wissen nicht so recht, warum. Also Nachrichtenlage gibt es nicht. Ja, wir wissen natürlich schon, warum. Also im Kern ging es darum, dass die Bewertung sich anpassen musste an die Branche auf eher mal einem globalen Vergleich. Kommt von einem KGV von, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4, hat sich jetzt bewegt Richtung 12, ist noch unter 13. Das ist völlig in Ordnung für einen solchen Wert in dieser Branche. Es könnte natürlich auch sein, dass irgendwer anfängt, Anteile zusammenzukaufen und das Unternehmen übernehmen will. So groß sind die Unternehmen nicht. Wäre dann auch in Ordnung für uns, ja, für den Gewinn und für den Fortbestand, der Technologie sowieso. Da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Wenn Übernahmen kommen, dann ist es so, dass der klassische Value Investor, wie ein Warren Buffett Ansatz oder wie in Deutschland halt Dr. Leber, die sind dann eher in der Interpretation dabei, dass sie halt sagen, ah, schade, die Gewinne der nächsten Jahre, die sind dann nicht mehr bei mir. Wir sagen eher, okay, es gibt jetzt den Kurssprung der Übernahme, den nehmen wir mit, denn wir haben ja noch einen vollen Köcher weiterer Ideen, spannender Unternehmen, die innovativ sich aufstellen und es gibt sofort einen Nachrücker. Damit haben wir 37 Übernahmekandidaten, seitdem wir den Fonds managen. Und ich kenne keinen Fonds, auch nicht die, die sich darauf eigentlich, sage ich mal, fokussieren wollen, denen das gelungen ist. Das ist bei uns eher so die Bestätigung der Strategie. Also warum kauft jemand ein Unternehmen? Das macht er, weil er das spannend findet, die Technologie gut findet, die entweder weiterhilft oder eine Konkurrenz wegnimmt. Und es soll nicht zu teuer sein. Das ist genau unser Ansatz. Wir wollen innovativ, aber eben auch nicht zu teuer investieren. Und damit ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass das passiert. In jüngerer Vergangenheit war da wenig bei uns im Portfolio. Es fängt jetzt gerade wieder an, dass das die ja, Übernahmen wieder anziehen. Bin mal gespannt, was da das nächste sein wird. Ja, wie gesagt, wir haben da relativ viel. Ich hatte gedacht, dass im 3D-Bereich das nächste kommen wird. Das war auch der Fall. Nicht mit dem Unternehmen, das wir im Bestand haben. Aber die Richtung stimmte schon mal und mal sehen, wo es da weitergeht. Es ist ja nach wie vor so, viele Unternehmen haben Investitionen zurückgehalten, haben aber durchaus noch Cashbestände. Ist ja nicht überall knapp. Und dort zu schauen, wo man günstig was übernehmen kann, das wird weiterhin spannend bleiben. Und mal gucken, was dabei für uns an Übernahmeprämie noch abfällt. Fokus ist es für uns nicht, aber eine Bestätigung.
Aber sehr interessant. Also vielen Dank, dass du uns das Tor nach Asien da mal aufgemacht hast. Also wenn ich es mit den chinesischen Unternehmen vergleichen sollte, die sind ja oftmals quersubventioniert, teilweise auch mit gesetzlichen Mitteln oder staatlichen Mitteln. Und in Japan scheint es ja Gott sei Dank privatwirtschaftlich noch alles sauber zu laufen. Und du hast was ganz Interessantes gesagt. Japan könnte für uns vielleicht eine Blaupause werden, für uns in Deutschland. Wir zeichnen den Podcast Mitte November 2024 auf. Das heißt, letzte Woche Wiederwahl Donald Trump und unsere Regierung ist gerade im Auseinanderbröseln und vielleicht zurücktreten. Was können wir denn von den Japanern lernen? Weil als erstes fällt mir da natürlich die unheimliche Disziplin ein, die die Japaner ja schon immer haben. Aber auch die wenigen Urlaubstage, ja, und wir sprechen ja in Deutschland gerade von der Vier-Tage-Woche oder von dem sogenannten Null-Bock-Tag. Ich weiß nicht, ob wir damit den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, aber was für Learnings? Ich weiß nicht, ob du schon mal selber in Japan warst, wahrscheinlich ja, um dir da die Unternehmen anzuschauen, zumindest virtuell. Aber was können wir denn von den Japanern dann tatsächlich lernen, was uns jetzt weiterhelfen würde?
Der Besuch in Japan steht noch aus. Das wird auch die nächsten Jahre der Fall sein. War bislang tatsächlich noch nicht so. Knapp vorweg, die Japaner haben einiges übernommen, was sie bislang noch nicht hatten und was auch so die Investoren übersee eher mal bewogen hat, da nicht zu viel zu machen. Also die Lücke, die geschlossen wurde, ist vor allem im Bereich Governance, Unternehmensführung. Die Unternehmen dort sind jetzt viel mehr darauf ausgerichtet, Dividenden zu zahlen, transparenter zu werden, mehr zu tun für den Investor. Und die Rahmenbedingungen von der Gesetzgebung her, angetrieben hat das Ganze übrigens die Börse in dem Fall. Die haben sich da auch deutlich verbessert. So, das ist was, was dort noch eine Lücke war, die jetzt geschlossen ist. Was man noch sagen muss, Japan ist für uns halt auch, ja, ich sag mal, das Tor zu Asien, weil Japan sehr, sehr viel nach Asien exportiert und dort wir den japanischen Weg suchen, der uns besser gefällt als China. China, und dann bin ich auch sofort bei deiner Frage. China hat beim Thema Patente eben zwei Besonderheiten, die es für uns schwieriger machen, neben der allgemeinen politischen Lage. Das eine ist, dass eben dort die Unternehmen incentiviert werden zu patentieren. Heißt, es wird sehr, sehr viel patentiert, was keinen ökonomischen Wert hat, dem Unternehmen aber etwas bringt bei seiner eigenen lokalen oder übergeordneten Regierung. Und das zweite ist der bekannte, eher laxe Umgang mit internationalen Patenten. Hat man auch nicht unbedingt was davon. Das heißt nicht, dass es nicht ein Gebiet ist, wo man auch gut investieren kann. Wir tun es nicht, weil wir sagen, die Innovation originär in einem Umfeld, das wir besser einschätzen können, ist in Japan gegeben. So, was können wir von den Japanern lernen? Das ist genau der Punkt. Tatsächlich, wenn ich mir anschaue, wie jetzt die jüngere Generation nachkommt, dann sehe ich dort im Grunde zwei Entwicklungen. Und die eine, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass auch da künftige Leistungsträger ranwachsen, die was wollen. Davon brauchen wir mehr. Und das muss unterstützt werden. So, diese Gründerszene, die ist durchaus groß. Ich war gerade erst bei der Business Punk in Frankfurt. Das war so ein Mix aus Gründern, aus Unternehmern, Investoren, Finfluencern, die dort waren. Und zu sehen, was dort an Ideen schlummert oder eben auch dann ins Leben kommt, trotz aller Hemmnisse, die müssen einfach abgebaut werden. Das ist das, was wir lernen können. Hemmnisse gerade bei den Gründern weg. Das ist vorhanden, die Dynamik ist da, das Interesse ist da. Wir sehen dort aber auch eine heranwachsende junge Gesellschaft mit einer sehr, sehr hohen Staatsgläubigkeit, die halt sagt, was soll ich denn großartig mich engagieren? Der Staat kann für mich dies und jenes tun, die kennen ihre Rechte ganz genau und da ist Work-Life-Balance halt etwas, was wir alle im Auge haben sollten. Achtsamkeit ist für uns alle ein Gut, was wir haben sollten. In dem Maße, wie es eben auch noch, sage ich mal, dem ja, persönlichen Erfolg in der Karriere, aber eben auch dem Erfolg in der Volkswirtschaft irgendwo noch gerecht wird. Und da sehe ich das Problem. Da ist natürlich 2 Wochen Urlaub und der Volleinsatz in Japan das Gegenextrem. Wir müssen wieder mehr dahin, dass sich eben Engagement lohnt, dass sich Arbeit lohnt, um das plakativ zu sagen. Jetzt sind wir eigentlich im Bereich von politischen Plattitüden, aber letzten Endes ist es genau das. Es kann nicht sein, dass das die Schwelle zwischen Bürgergeld und eben dem, was man in manchen Berufen in Vollzeit bekommt, so gering ist. Und bürokratische Hemmnisse abzubauen, ist der erste Weg dahin. Japan ist da natürlich schon lange voll digital aufgestellt und es ist ja nicht umsonst, ist dort jeder Zug extrem pünktlich, um mal auch da ein Beispiel zu nennen, wo man auch weiß, woran es dann liegt, nämlich Investitionsstau. So, und den nachzuholen ist natürlich schwierig, wenn man sich allen anderen Regeln politisch unterwerfen muss, vor allem halt der Schuldenbremse. Mal drüber nachdenken, ob man da nicht ein bisschen aufweicht. Und das sind die beiden wichtigsten Punkte: Investitionen und eben ja, Wissen fördern, Wissensgesellschaft fördern, Gründerszene fördern, damit dort aus den Ideen, die da sind, auch vor Ort was wird und nicht abgewandert wird oder eben Dinge brach liegen und man sich ausruht auf einer Situation, die gut ist. Uns geht es natürlich gut. So, es sind aber andere Volkswirtschaften, die wachsen und wachsen, sind so viel hungriger, die werden uns ganz schnell überholen. Was nicht schlimm sein muss, man muss nur seinen Platz dann irgendwo im Gefüge finden. Und ich sehe das so das Positive, wie gesagt, was ich auch da in Frankfurt mitgenommen habe. Ich sehe dort sehr viel Willen und Engagement und nicht nur die Gen Z oder Gen Z, die verteufelt wird sozusagen. Es ist beides vorhanden, die Wahrheit ist wie immer in der Mitte und das wird seinen Weg auch hoffentlich finden. Man muss eben sehen, wo kommt es her? Ich kann die Resignation auch verstehen. Wenn ich zu dieser Generation gehöre und ich bin nicht Hamburger Sohn der Generation der Erben, dann weiß ich auch, dass es für mich wahrscheinlich unmöglich sein wird, Wohneigentum jemals in einem größeren Umfang für eine ganze Familie zu bekommen. Die Anreize müssen wieder da sein, müssen wieder kommen. Und ich gehe davon aus, dass diese Anstrengungen auch unternommen werden und dass es erfolgreich wird. Die Basis ist ja da und auch unsere deutschen Unternehmen haben sehr viele gute Ideen. Wir haben viele auch im Bestand. Da ist genug vorhanden. Und da muss man sich dort halt ein bisschen abgucken, was sie da machen. Und die Ressourcenknappheit haben sie dort schon länger in einer anderen Art und Weise. Ja, und der Erfolg ist eben auch sichtbar. Auch jetzt als Exportnation, auch trotzdem viel und Mengen in China laufen, sieht die japanische Wirtschaft nicht schlecht aus. Und selbst die Auflösung der Carry Trades, also was wir im August gesehen haben, dass Geschäfte aufgelöst wurden, die dazu führten, dass sehr, sehr viel lokale Assets verkauft wurden, Aktien verkauft wurden. Selbst das ist ja relativ schnell verdaut gewesen. Es hat die Märkte einmal richtig kräftig geschüttelt, war ein Einzelfänomen eines sehr extremen Ausmaßes. Für unsere Unternehmen, manche sind noch nicht wieder auf den Ständen von davor angekommen. Viele, da ging es sehr, sehr schnell. War das schon faszinierend, wie schnell solche Ereignisse dann vom Markt wieder, ja, ich will nicht sagen vergessen werden, das nicht, das ist noch im Kopf da, aber zumindest aus der Gewinn- und Verlustrechnung wieder raus sind.
Und das kann wahrscheinlich nur gelingen, wenn die Unternehmen eben gesund dastehen, wo ihr ja den großen
Genau.
Wert legt. Ja.
Genau.
Finde ich super spannend. Und gibt es denn so eine Quote? Also ich habe da überhaupt kein Gefühl. Also wie viel Patenteinreichungen, ich weiß nicht, was man da für eine Größe hernehmen kann, pro Firmen oder pro Mittelstandsstärke gibt es denn in Deutschland? Wie viel in Japan? Also wie viel in Amerika? Also wo stehen wir denn überhaupt von den neuen Ideen her im weltweiten Durchschnitt? Also sind wir da auch schon abgerutscht, weil das war ja das Made in Germany, was uns immer groß gemacht hat,
Genau.
natürlich allen voran durch die Automobilfirmen. Oder sind wir da trotzdem noch in einem guten Feld vorne mit dran? Also das können wir noch finden.
Das sind wir. Also da habe ich jetzt die konkreten Zahlen nicht parat, weil wir eben nicht die Patente zählen. Das ist so der einfache Ansatz, erstmal zu gucken, wo ist wie viel vorhanden. So nähern sich manche dem Thema an, was auch nicht verkehrt ist, um einzusteigen, sondern wir schauen ja tiefer, wie vernetzt sind die und haben wir dort eine Werthaltigkeit. Rein von der Anzahl waren Artikel, ja, ungefähr Jahresanfang, ist Deutschland in Europa, ich meine, wirklich führend. Frankreich ist sehr, sehr gut mit dabei. Dort wird für Forschung und Entwicklung in etwa so viel in den Unternehmen ausgegeben wie in den USA. Das finde ich faszinierend. Das machen wir noch nicht. Also dort ist das Thema noch präsenter im Unternehmen. An Anzahl, wir sind natürlich auch größer als Volkswirtschaft, ist da in Deutschland etwas mehr. Was wir jedoch feststellen, wenn wir auf die Qualität dann schauen, wenn ich mir anschaue in den, ist eigentlich egal, ob ich aus unserem Technologie-Ranking die Top 500, Top 1000 oder wie viel auch immer Werte nehme, 60% sind es meistens, mindestens, die aus Japan kommen. Also das ist schon extrem, dass dort eben auch noch die Vernetzung, die Qualität dazu kommt. An Anzahl ist natürlich USA mehr, das ist klar. Und ja, diese Unterscheidung, die muss dort gemacht werden. Aber wir sind in Deutschland da nach wie vor sehr, sehr gut dabei. Und die beiden größten kann man sich wahrscheinlich auch vorstellen, welche das sein könnten. Das ist eben Siemens, das ist noch naheliegend als Riesenkonzern, aber es ist auch eine Robert Bosch. Und Robert Bosch kommt mit kleinen Entwicklungen, mit Weiterentwicklungen, mit ganz unterschiedlichen Dingen jeden Tag so ungefähr. Also von der Anzahl her sind es eben mehr als Tage im Jahr. Da reden wir wirklich über Größen, die sind jetzt von Großkonzernen weltweit überhaupt nicht weit weg. Da sind wir schon irgendwo auf Augenhöhe. Und zum Teil sind es eben wirklich so Schlüsselmomente, die da mit dabei sind. So ein Einzelpatent werden wir nicht finden, das wirklich der absolute Schlüssel ist. So die Gesamtheit und die Vernetztheit macht es mit aus. Bei den kleinen Unternehmen ist jedoch das Interesse am Einzelpatent oder die Abhängigkeit davon sozusagen noch viel größer. Deswegen gehen wir auch gerne in die zweite Reihe. Und Robert Bosch als GmbH ist natürlich nicht investierbar, ist natürlich was ganz anderes, gehört aber für uns zum Universum. Und derartige Vergleiche machen wir auch, die auch dann dazu führen, dass wir Unternehmen einschätzen können, die eben nicht börsennotiert sind, aber ein mögliches Übernahmeziel werden könnten. Heißt, daraus, was wir machen, abzuleiten, Beratung zu machen, wo sind Unternehmen, die interessant sein könnten in einem Sektor für jemanden, der aufkaufen will, auch eine Möglichkeit. Haben wir gemacht, viel Aufwand für wenig Beratungsgebühr, die man da bekommt. Aber fürs Universum oder um eine Idee zu bekommen, was dort passieren könnte, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Plakatives Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie die GmbH wirklich in Deutschland heißt. Novo Nordisk hat in diesem Jahr eine deutsche GmbH übernommen für 1 Milliarde Euro. Da sind wir natürlich im Bereich Medizintechnik oder vielmehr im Bereich Biotech. Die Unternehmen sind nicht groß meistens, die Technologie hochtechnologisch sehr aufwendig. Aber da kann man sich vorstellen, wenn so ein Unternehmen, ob es jetzt 50 oder 200 Mitarbeiter sind, als GmbH aufgesetzt ist, 1 Milliarde Euro ist schon verdammt viel Geld. Und ja, das sind eben auch Dinge, die in dem, was wir beobachten, passieren. Und das macht so spannend. Also nicht nur die reine Aktienwelt und was tut sich technologisch. Ich selbst war auch sehr, sehr fasziniert von der ganzen Elektromobilität. Ich weiß noch, als ich, was ja lange ist es her, 2010, als Tesla an die Börse kam, hatte ich damals dem Chief Investment Officer gesagt, das musst du haben. Ja, wieso? Ja, weil es laufen wird, weil das performt, weil das Spaß macht und über Spaß kriegst du halt in der ersten Phase auch luxusteuer abgesetzt. Wenn ich mir vorstelle, der Tesla Roadster, der hatte 10.000 Handyzellen als Antrieb und es hat funktioniert. Das war so ein Sprung, der einfach da war. Das kommt selten vor, aber wenn, dann verändert das sehr viel. Und davon haben wir doch einiges so in den letzten Jahren gesehen. Wir nennen das die sogenannten Moonshots, also Unternehmen, die dort sehr viel an Veränderungen, die ausstrahlend machen. Solche Werte haben wir auch. Ein solcher Wert ist Cabios in Frankreich. Denen gelingt es, die Story muss ich einfach erzählen. Das ist eine meiner Lieblingsaktien, auch wenn sie gerade im Moment überhaupt nicht läuft. Liegt daran, dass es noch zu früh ist. Und fairerweise muss man sagen, aus jetziger Sicht, wir waren auch zu früh investiert. Das wird aber eine Technologie werden, die wird uns noch im positivsten Sinne verfolgen. So, wir haben alle vor Augen, Pfandflaschen, PET-Flaschen, Polyethylen-Phthalat findet sich dort wieder, findet sich in Textilfasern wieder, in Klamotten wieder. Und denen ist es gelungen, auf biochemische Art mit Enzymen das aufzubrechen, aus den Polymeren Monomere zu machen. Und damit können Sie aus dem geschredderten Material von Flaschen, können Sie innerhalb von 10 Stunden 90% in kompostierfähiges Material umwandeln. Das ist schon gut. Besser ist, dass Sie es auch schaffen, aus diesem Material in Erstausrüsterqualität neue Polymere herzustellen. Perfekte Kreislaufwirtschaft. Das ist ein kleines Unternehmen. Es läuft bislang nur eine kleine Demonstrationsanlage, die zeigt, dass die Technologie funktioniert. Und sie bauen gerade ein Werk auf, das Ende 2025 dann in Produktion geht. Das wird 2 Milliarden Flaschen im Jahr ja, verwerten können. Und auch dort ist natürlich das Thema Lizenzierung. So, entsprechend sieht auch die Eigentümerschaft aus. Da ist nicht umsonst, ist Frankreich, da ist nicht umsonst L'Oréal drin als größter Investor. Es ist Michelin drin. Und es laufen schon Verhandlungen über Lizenzierung in der Zukunft. Es gibt einen Lizenzvertrag mit einem chinesischen Haus, das dort eben über Textilien dort mit ran möchte. Es ist eine tolle Story. Es ist wirklich für die Nachhaltigkeit, für die Welt etwas Tolles. Ökonomisch wird das aufgehen. Die Aktie steht heute knapp unter 10 Euro und die Prognosen von wenigen Analysten, die überhaupt den Wert covern, die ist bei 60. Wo das hingeht, wissen wir nicht, aber das wäre ein sogenannter Moonshot. Wenn sich das ausrollt, dann haben wir damit ein Problem gelöst, im Grunde für die Welt. Und das eben auch noch auf eine saubere Art und Weise. Und ja, entsprechend waren auch die Investoren von kapitalgebender Seite interessant, fand ich. Mit Private Equity fing es an, weil die natürlich ins Unternehmen reingehen und halt das Risikokapital geben für den Start. Dann war die Aktie ja irgendwann da, dann sind wir dazu gekommen, weil uns die Patente auffielen und die Technologie faszinierte. Dann kamen die Value-Investoren, wie allen voran halt Akatis, die dort investiert sind auf lange Sicht und das als künftigen Value-Wert sehen. Natürlich, wie wir gerade über die Kursentwicklung mal nicht begeistert sind, aber das muss man an der Stelle leider aushalten. Kann ja die Position etwas hoch und runter fahren. Wir haben gerade zugekauft in den letzten Wochen. Auch nicht viel, aber wieder ein bisschen erhöht und die niedrigen Kurse genutzt. Und es war zum Beispiel 10xDNA, hieß ja damals noch die Gesellschaft, Frank Thelen, mit dem Blick auf die Technologie und eher einer wahrscheinlich schnelleren Gewinnerzielungsabsicht. Für uns eher ein Langfristinvestment. Und da ist man plötzlich mit denen in einem Topf, zu Recht, bei einer Technologie, die richtig was bewirken kann. Und das kommt eben aus einem kleinen Unternehmen. Davon gibt es noch viel mehr, dafür haben wir heute nicht die Zeit. Aber das ist so ein Fall. Ich weiß nicht, wann die Aktie wirklich zünden wird. Wahrscheinlich erst mit der Produktion oder knapp davor. Die wird aber nicht bei den 10 Euro, die es heute hat, stehen bleiben. Es sei denn, aus irgendwelchen anderen Gründen geht das Unternehmen den Bach runter. Das ist eben dann die Kehrseite. Wer als Pionier wirklich so sich aufstellt mit der ganz neuen Technologie, hat auch ein hohes Risiko. Es hätte bei Tesla auch schiefgehen können. Ist es nicht? Und genauso würde ich das dort erwarten. Man muss sich aber des Risikos bewusst sein. Und von solchen Unternehmen, weil das Risiko so hoch ist, gönnen wir uns in Anführungsstrichen oder investieren wir in etliche, aber es wird nicht die Mehrheit des Portfolios sein, weil wir dann ein Risikoprofil bekommen, das sich ungefähr auf dem Niveau be bewegt der reinen Technologiefonds. Wir wollen eher ausgeglichen über verschiedene Branchen Innovationsführerschaft einkaufen und damit aber eben auch eine gewisse trotzdem Ruhe ins Portfolio bekommen. Also eher einen langfristigen Aufwärtspfad, eigentlich eine Art Value-Ansatz 2.0. Also Unternehmen, die wirklich substanzstark sind, aber auch innovationsstark. Und innovationsstark ist meistens technologieaffin Vollgaswerte. Das machen wir nicht, sondern wir wollen eben den Wissensvorsprung nutzen, aber eben in einem soliden Investment, das auch eine Outperformance haben soll, gerne zum weltweiten Markt. dass aber nicht unbedingt jederzeit die Technologie-Hypes sozusagen schlägt. Denn das haben wir ja gesehen mit den großen Werten, über die sicherlich alle unserer Hörer und Zuschauer genau Bescheid wissen. Nvidia hat es geschafft und hat immer wieder geschafft, die Ergebnisprognose zu übertreffen. Deswegen war die hohe Bewertung auch gerechtfertigt, weil mit der nächsten neuen Zahl es auch okay war. So langsam kommen die auch an Grenzen oder man denkt über Bewertungen nach. Das ist anderswo ja genauso, wenn ich jetzt im Moment gerade an Palantir zum Beispiel denke. Wir bei den kleinen Unternehmen sehen solche Extrembewertungen ganz, ganz selten oder gar nicht, beziehungsweise schauen, dass wir eben die günstigen Bewertungen eher einkaufen. Und das macht es dort eben spannend.
Ja, du hast gerade Zeit gesagt, mit Blick auf die Zeit. Unsere Zeit ist schon fast wieder vorbei, deswegen möchte ich jetzt den Kreis nochmal schließen. Also vielen Dank in die interessanten Einblicke in einen für mich völlig anderen Ansatz. Vielen Dank, dass du das so lebhaft gemacht hast. Ich hatte es ja in meiner Einladung gesagt, oh je, was erwartet mich denn da? Aber das waren wirklich spannende Geschichten und ich denke auch super nachvollziehbar. Vielen Dank, dass du uns auch so spannende Einblicke in eine Volkswirtschaft, die ja eigentlich lange Zeit abgeschrieben war, gezeigt hast. Also vielen Dank auch für die japanischen Einblicke. Ja, wenn jetzt heute Arbeitstag vorbei ist, geht's auf Probe? Probt ihr überhaupt noch? Ja, wann kommt der nächste Auftritt? Und hört man in Japan denn auch Rammstein? Das sind jetzt die Fragen, die mir noch unter den Fingernägeln brennen.
Das Letztere finde ich am faszinierendsten. Es ist unglaublich, wenn du mal Live-Aufnahmen hörst, ob das Japan ist, ob das Frankreich ist, das ist ja noch naheliegend, aber die Sprache ist ja schon anders. Weltweit, die sind so textfest und das nehmen wir genauso wahr, wenn wir irgendwo spielen, was natürlich im Ausland sehr selten der Fall ist, gebe ich ja zu. Texte sind extrem fest. Es ist halt wirklich ein Phänomen. Es gibt, glaube ich, zwei Bands, die international so derart starken oder hohen Erfolg hatten aus Deutschland heraus. Das sind die Scorpions und das ist halt Rammstein. Mit dieser Show natürlich auch. Und die versuchen wir auch hinzubekommen. Tatsächlich wäre der Weg heute an die Kieler Förde nach Hause und in den Proberaum. Ja, nun habe ich gerade gelesen, bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, Sänger und Keyboarderin, das ist seine Schwester, die beiden sind auf dem Kindergeburtstag heute und ja, damit ist heute keine Probe. In diesem Jahr ist es ohnehin relativ mau an Auftritten. Da sind wir quasi Opfer der ja, Berichterstattung um Till Lindemann im letzten Jahr. Dazu mag man stehen, wie man will. Es geht im Kern um Verhalten, das ja, es waren erwachsene Menschen und es gab es überall. Also ich habe selbst aus der Moderation heraus auch erlebt, dass im ganz anderen Spektrum mal Fragen kamen, wo man vielleicht ethisch fragen könnte, ist das jetzt so angemessen? Thomas Stein von der BMG hat es ja mal gesagt im Interview bei Roberto Blanco gab es auch eine Row Zero, die hieß nur anders. Für uns, und das ist so schade, ist es eben so, dass wir von Veranstaltern öffentlicher Hand oder wo eben, sag ich mal, Stadtfest, wie auch immer, öffentlich jemand als Veranstalter auftritt, haben wir in diesem Jahr keine Buchung bekommen. Für nächstes Jahr sieht es besser aus. Wir hatten trotzdem in diesem Jahr ein tolles Motorradtreffen mit, ich weiß nicht genau, 1500 Menschen, so diese Größenordnung. Das hat richtig Spaß gemacht. Nächstes Jahr sieht es besser aus. Letztes Jahr sah es besser aus. In diesem Jahr war so eine gewisse Delle. Und da freuen wir uns auf kleine Open Airs im Norden und mal schauen, was da noch kommt. Wir wären eigentlich auch prädestiniert, finde ich persönlich, für Wacken, weil wir in den Jahren, in denen Wacken nicht stattfand, auf kleinen Festivals, die in Schleswig-Holstein fast stattfanden, unter Corona-Bedingungen, genau abgesegnet von der Landesregierung, haben wir als Headliner spielen dürfen. Das hat richtig Spaß gemacht. Da waren es dann halt nur 300 Leute oder wie viel gerade die Landesregierung freigegeben hat. Aber wenn du halt es war sogar, einmal war auch das wirklich das Wochenende, wo es geplant war, wenn du im Land am richtigen Wochenende mit der richtigen gleichen Klientel als Headliner da auftrittst, dann musst du es doch eigentlich nach Wacken schaffen. Wer weiß, vielleicht klappt das noch. In der Motorhead-Coverband ist es gelungen, mit der wir zusammengespielt haben. Dann natürlich nicht große Bühne, sondern eher das Landgasthaus schon am Dienstag. Für alle, die Wacken nicht so kennen, da geht es eigentlich erst am Donnerstag auf den großen Bühnen los. Aber es ist natürlich die ganze Woche Alarm auf dem Gelände. Und mal gucken, ob wir da hinkommen. Bislang stehen eher kleinere Festivals, aber da ist Schubi mit dabei. Und das Schubi Open Air ist in Norddeutschland eine feste Größe seit Jahrzehnten. Also das kenne ich noch, als es in den 90ern von Radio Schleswig-Holstein angetrailert wurde oder mit veranstaltet wurde. Sowas, da kommt hoffentlich noch mehr. Heute ist es keine Probe, dann freut sich dann eher die Familie, dass ich mal einmal außer der Reihe noch in der Woche zu Hause bin.
und der Bass mal ruhig im Eck stehen bleibt. Sehr gut, ja. Also
Genau.
dann nehme ich das jetzt mal als Bewerbung auf, falls ein Organisationschef von Wacken zuhört. Und nicht nur der Organisationschef von Wacken, sondern auch Interessenten, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, über eure Firma, über eure Anlageideen mehr zu erfahren. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Was sind so die Einfallswege, damit man denn Andreas Schubert vielleicht mal persönlich schreiben oder sprechen kann?
Also am besten tatsächlich LinkedIn. Da versuche ich viel Sichtbarkeit für die Firma zu zeigen. Also einfach mein Name, Andreas Schubert, bei LinkedIn wird sich dann finden unter Ariad oder eben auch mal per E-Mail schubert@ariad.de. Oder wenn man woanders schauen will, los-coverband.de. Da findet
Jawohl.
man dann Musik, die auch in unserer Branche funktioniert. Also ich würde ja, das ist so ein kleines persönliches Ding. Ich würde ja sehr gerne mal auf dem Betriebsfest zum Beispiel der Deutschen Bank spielen. Ich wüsste auch ein Lied, was da sehr gut hingehört. Und es ist tatsächlich so, egal wo man das Ganze mal, und es reicht ja, wenn man es mal vom Band spielt, wo man das anklingen lässt, es ist so populär, dass überall sich ein Publikum findet. Und gerade bei so großen Veranstaltungen, also war jetzt natürlich, ne, nehmen wir den Namen Deutsche Bank mal weg, in dieser Größe hast du es ja meistens, dass parallel Veranstaltungen laufen, dass halt in einem größeren Areal, da läuft halt, so kenne ich es noch von meinem vorletzten Arbeitgeber, da lief eine ABBA-Coverband. Und auf einer anderen kleinen Bühne lief was bisschen Rockigeres. Es funktioniert. Also die Klientel ist ja da, sonst wäre nicht alles so schnell ausverkauft. Wir haben es halt gerade in Deutschland ein bisschen zerredet und im Ausland war das überhaupt kein Thema und läuft ungebrochen weiter. Nichtsdestotrotz will ich nicht verharmlosen, was dort an Geschehnissen waren. Nur was haben wir als Coverband damit zu tun? Wir waren es ja nicht. Wir machen auch die Show nach, das Licht, Feuer, Musik und nicht irgendwelche Eskapaden drumherum.
Backstage.
Ist manchmal schade, ist manchmal aber auch in Ordnung. Auf jeden Fall hat man damit ein gutes Gewissen.
Sehr gut, ja, aber das ist wieder die Macht der Medien. Du hast vorhin von Tesla gesprochen. Sagt der Elon Musk mal was Falsches ja, Twitter ist es ja nicht mehr, macht mal einen falschen Beitrag auf X, dann geht die Börse rauf oder runter für Tesla. Und bei Rammstein war es ja, zumindest bei uns in Deutschland, ähnlich. Ich war ja zu der Zeit auf Weltreise und ich kann das bestätigen, das hat kaum jemand anders interessiert. Und durch den Skandal bin ich überhaupt erst zu Rammstein gekommen. Also ich bin ein Spätzünder, muss ich ehrlich sagen, aber die Texte haben schon auch Tiefe, muss man fairerweise eingestehen, ja, wenn man mal da durchleuchtet.
Das ist der Historie ein
Aber
Stück weit geschuldet. Also dadurch,
ja.
dass im Osten nicht zu so deutlich ausgesprochen werden durfte, sind es meist eher so, es ist schon relativ subtil manchmal mitzubekommen, worum geht es eigentlich. Und das, finde ich, macht es halt auch nochmal aus. Neben halt der martialischen Wirkung und der Show, ist das wirklich sehr intelligent, was da gemacht wird. Es wird nicht unterschätzt. Es hat ja seine Anhängerschaft nicht umsonst.
Ja. In diesem Sinne, lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke und die Exkursionen auf die Bühne, dir auf der Bühne und natürlich auch als Portfolio-Manager. Alles Liebe, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, gerne Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank, lieber Stefan.
Danke, dass du bei Abseits des Mainstreams der Boutiquen-Podcast dabei warst. Wir hoffen, du hast spannende Einblicke in die Welt der Fondboutiquen gewonnen und konntest dich inspirieren lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere uns und verpasse keine der kommenden Folgen. Neue Episoden erscheinen alle 2 Wochen. Bitte beachte, dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Inhalte spiegeln die Meinungen der jeweiligen Gesprächspartner wider. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte wird nicht übernommen. Bei Anlageentscheidungen konsultiere bitte einen professionellen Finanzberater. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleib abseits des Mainstreams.